Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die politische Journalistin und ehemalige Chefredakteurin der Berliner Zeitung, Brigitte Fährle, die sich jetzt auch gerade schon durch die Hitze hierher gekämpft hat. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Ja, guten Tag.
Und Glückwunsch nachträglich, muss man sagen. Sie sind nämlich letzte Woche ausgezeichnet worden vom Journalistinnenbund für ihr Lebenswerk, wie es heißt, das auch die unermüdliche Förderin des journalistischen Nachwuchses umfasst. Das ist ja etwas, was man in der Öffentlichkeit teilweise nicht so mitbekommt. Förderin des Nachwuchses, was heißt das für Sie?
Na, ich habe mich einfach in meinem journalistischen Leben überall da, wo ich die Möglichkeit hatte, mit jungen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch zusammenzuarbeiten, sie nach Kräften unterstützt. Also sowohl fachlich, indem ich Rat gegeben habe, Texte gelesen habe, als auch indem ich ihnen die Möglichkeit gegeben habe, Jobs zu bekommen. Ich habe auch unterrichtet an Journalistenschulen, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Also es war einfach so eine tagespraktische Arbeit, will ich mal sagen. Ich gehörte nicht so zu den ganz Lauten, was Frauenfragen angeht, aber in meinem Alltag hat das schon eine zentrale, also in meinem beruflichen Alltag eine zentrale Rolle gespielt.
Ist ja auch ein schöner Austausch, ne? Zwischen den Generationen zusätzlich, muss
ganz
man sagen.
Ganz toll,
ne?
Ganz toll.
Ja, über Ihr Lebenswerk und die Begrifflichkeit reden wir dann später noch. Lebenswerk, das klingt für mich so abgeschlossen. Machen wir später noch, ist es aber ja auch noch lange nicht. Wir fügen jetzt auf jeden Fall zu Ihrem Lebenswerk noch diese Sendung hinzu, kommen wahrscheinlich noch ein paar andere. Wir sortieren wie immer die wichtigsten Themen der Woche, beginnen gleich mit der EU-Beitrittsperspektive der Ukraine, schauen auch natürlich auf den Parteitag der AfD und den Fall Julian Assange. Studio 9 der Tag mit der Journalistin Brigitte Fährle, und wir reden über ein potenzielles neues EU-Mitglied. Irgendwann, muss man sagen. Vielleicht muss man sagen, denn es geht noch um den Kandidatenstatus. Ende nächster Woche wollen die EU-Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden. Gestern hat die EU-Kommission ihre Empfehlung abgegeben. Wie wichtig ist dieses Signal?
Es ist natürlich zentral wichtig, und viel, viel besser wäre gewesen, die EU hätte dieses Signal schon viel, viel früher gegeben. Aber jetzt ist es natürlich mitten in diesen Krieg hinein ein positives Signal für die Ukraine, dass die EU sagt, jawohl, die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Wir wollen der Ukraine eine Beitrittsperspektive geben. Gleichwohl finde ich, also ja, wichtig, aber im Augenblick nutzt es der Ukraine ja, vielleicht mental. Also das ist sicherlich für die Bevölkerung wichtig, damit sie sehen, Europa schaut auf sie. Aber in der aktuellen Kriegssituation hat es natürlich absolut gar keine Auswirkungen. Und Wladimir Putin hat das ja in seiner Rede gestern im Grunde indirekt gesagt, indem er gesagt hat, jetzt mal salopp ausgedrückt, das ist mir völlig egal, wirtschaftlich können die sich hin entwickeln, wo sie wollen. Mir geht es ums Militärische.
Ja, als ich das gestern gesehen habe, ich habe gedacht, die Ukraine selbst hat natürlich auch immer wieder betont, wir brauchen dieses Signal, wie moralisierend das ist. Auf der anderen Seite, Frau von der Leyen dann in Gelb-Blau demonstrativ, hat das dann alles nochmal die Perspektive betont, die verdient diese Perspektive. Und dann dieser letzte Satz, die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Das war mir persönlich ein bisschen too much.
Ja, vor allen Dingen, sie sterben ja nicht für die europäische Perspektive, sondern die Soldaten und auch die Zivilistinnen und Zivilisten, die da jetzt sterben, die sterben, weil sie angegriffen werden. Die sterben in der Verteidigung ihres Landes, in der Verteidigung ihrer Freiheit. Und natürlich ganz abstrakt für eine europäische Perspektive. Aber ich finde diese Überhöhung dieses Krieges, dass man immer sagt, die Ukrainer sterben auch für Europa. Kein Mensch stirbt für eine Idee alleine, sondern sie sterben für eine Realität, die sie verteidigen. So würde ich das ausdrücken wollen.
Wie Sie sagen, das ist ein wichtiges Signal, hilft aber eigentlich im Moment nicht viel. Man könnte es so sehen, maximale Solidarität statt Waffenlieferung.
Ja, ich glaube, aber man darf es auch nicht gegeneinander jetzt ausspielen. Also es ist ja auch zum Teil kommentiert worden, dass es so eine Art Ersatzhandlung ist jetzt statt der Waffenlieferung. Das sehe ich aber nicht so. Also es ist ein ganz wichtiges politisches Zeichen, auch Richtung Russland zu sagen, wir lassen diese Ukraine nicht allein. Sie gehört zu uns, wir verteidigen sie. Punkt erstmal, ne? So, und leider ist die andere Seite dieser notwendigen Verteidigung, nämlich die Waffenlieferungen, ja im Grunde nur von Macron angesprochen worden. Und Scholz hat sich da wieder bedeckt gehalten. Und also das macht einem schon sehr viel Kummer und auch sehr viel Sorgen, wenn man sieht, wie schwer sich Deutschland, also in diesem Fall ja das Kanzleramt, wie schwer sich das Kanzleramt tut, diese Waffenlieferungen voranzubringen. Und diese Ausreden, sage ich jetzt mal, die Ukrainer könnten mit den Waffen nicht umgehen, sie müssten erst ausgebildet werden und so weiter. Das ist ja alles richtig. Nur wann will man denn damit anfangen? Hätte man vor 2 Monaten damit angefangen, hätten die Ukrainer jetzt in diesem Stellungskrieg an dieser langen Front, dann könnten sie mit diesen modernen Panzersystemen umgehen. Und das ist einfach, ja, einfach bitter.
Und weil man darüber vielleicht nicht so viel reden will, deswegen eben dieses starke Signal jetzt, weil Frankreich, Deutschland, wir erinnern uns, vor 2, 3 Wochen war das ja auch noch nicht so klar. Die galten eigentlich auch als die Gegner der EU-Beitrittsperspektive, das muss man ja so sagen. Ja. Wie haben Sie denn diesen Auftritt von Macron und Scholz in Kiew wahrgenommen?
Also ich habe mich versucht, in die Ukraine reinzuversetzen aus europäischer Perspektive. Also aus deutscher Perspektive muss man sagen, es war total überfällig, dass Scholz dahin gefahren ist. Und er hat Gott sei Dank die beiden anderen europäischen Präsidenten an seiner Seite gehabt. Also diejenigen, es war ja so ein Signal, Kerneuropa sozusagen oder Gründungseuropa fährt jetzt nach Kiew. Also ohne dass, wenn er nur alleine da gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen armselig gewesen. So hat er diesen Auftritt dort ja offensichtlich auch so geplant. Und damit war es ein starkes Signal sicherlich für die Ukrainer. Und man hat ja auch gesehen, dass Zelensky war ja sichtlich erfreut natürlich und hat sich ja auch nachher auf Twitter und sonst wo zum ersten Mal nicht nur kritisch gegenüber Deutschland geäußert. Und auch der Botschafter hat dann in seinen Fernsehstatements, die er auch gegeben hat, auch versucht, eine gewisse Milde Deutschland gegenüber walten zu lassen. Und das ist auch natürlich der Versuch, dass der Ukrainer Deutschland nicht ins Abseits kommen zu lassen, also sie auch weiter in die Pflicht nehmen zu können. Wenn man jemanden nur beschimpft, kann man ihn eigentlich nicht mehr in die Pflicht nehmen. Und ich glaube, das hat sich gestern mit diesem Besuch etwas gedreht.
Mhm. Signale ganz wichtig für die Ukraine, was aber auch, finde ich, im Moment nicht heißen darf, dass man so gar nichts hinterfragen darf. Und damit komme ich jetzt auf ein Thema, was nicht direkt was damit zu tun hat, aber heute in der Diskussion ist. Es geht um den Eurovision, schwieriges Wort, Song Contest. Da wurde gestern bekannt gegeben, wird eben nicht wie ursprünglich geplant in der Ukraine nächstes Jahr stattfinden. Nachvollziehbar, finde ich. Heute sagt die Ukraine, wir wollen aber und sie fordern, das zurückzuziehen. Wie sehen Sie das denn?
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil ich habe das gestern gelesen und habe mal versucht, mich schlau zu machen, wie wird eigentlich so ein Song Contest geplant, welchen Vorlauf hat der, und jetzt kann ich im Grunde nur das wiedergeben, was offiziell gesagt wird, nämlich, dass es mindestens 1 Jahr Vorlauf braucht und dass schwierige Sicherheitsfragen zu besprechen sind und auch zu lösen sind, und mit Sicherheit kann man im Moment keine Planung in der Ukraine zu diesem Song Contest beginnen, weil das Land ist mitten im Krieg. Aber es so komplett abzusagen, ist natürlich für die Menschen dort eine Katastrophe, also eine mentale Katastrophe einfach. Und vielleicht wäre es ja mal möglich, dass man zweigleisig plant, dass man sagt, okay, also die BBC plant, weil das soll ja dann das Land, Großbritannien soll ja dann das Land sein, wo es ausgetragen wird. Aber man lässt sich die Tür für die Ukraine noch offen, sodass, wenn wir im nächsten Jahr eine Situation haben, die nicht aktiv Krieg heißt, dass es dann dort stattfinden kann. Und das wäre natürlich für die Menschen dort im Land ein großartiges Signal, quasi mit der Welt über Musik verbunden zu sein.
Brigitte Fährle im Deutschlandfunk Kultur. Und wir bleiben noch einen Moment bei der Ukraine und den Auswirkungen des Krieges. Und wenn wir darüber reden, dann sind wir sofort beim Thema Energieversorgung. Ja. Frau Fährle, pünktlich zum Besuch der europäischen Staats- und Regierungschefs in Kiew hat Russland da mal seine Gasversorgung nach Italien, Frankreich und Deutschland gedrosselt. 60% weniger bekommen wir derzeit aus Russland. Wie unruhig muss uns das machen?
sehr unruhig, würde ich sagen. Aber nicht im Sinne von panisch, sondern im Sinne von, dass alles versucht werden muss, um diese Gaslieferungen irgendwie zu ersetzen. Und da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, wenn ich den Wirtschaftsminister Habeck gestern Abend auch zum Beispiel in den Tagesthemen gehört habe, der sich meiner Ansicht nach sehr rational und sehr energisch auch mit diesen Fragen beschäftigt. Aber es war natürlich, also Sie haben ja den Zusammenhang hergestellt, die Staatschefs fahren hin und Putin dreht den Gashahn zu. Es war natürlich ein demonstrativer Akt und das zeigt uns aber auch nochmal, wie irrational eigentlich diese Auseinandersetzung mit Putin ist und wie vergeblich auch die Forderung nach diplomatischen Lösungen im Moment sind.
Habeck ist dann auch direkt an die Presse getreten, hat gesagt, keine Panik, die Versorgungssicherheit ist erstmal gewährleistet, hat aber auch nochmal, muss man sagen, weil davor die Woche ist ja schon die Energiesparkampagne gestartet, genau. Nochmal zum Energiesparen an uns alle aufgerufen. Ich frage mich immer, wie viel kann das bringen? Was denken Sie?
Also ich sehe das zweigeteilt, diesen Appell. Also zum einen real, natürlich, alles, was eingespart wird, muss man nicht von irgendwoher beziehen. Die privaten Haushalte tragen da nicht so wahnsinnig viel dazu bei. Ich glaube, insgesamt 10% der Gaslieferungen, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, die sollen erreicht werden. Das ist auch noch das Ziel.
Genau, genau. Also auf der anderen Seite interpretiere ich es auch so, dass wir natürlich uns anfangen müssen, damit zu beschäftigen, dass dieser Krieg Auswirkungen auf uns hat. Und was wir bislang gemerkt haben, sind eben die Preissteigerungen, also die Inflation. Jeder, der in den letzten Wochen Butter oder Olivenöl oder Sonnenblumenöl gekauft hat, der weiß, dass die Preise extrem nach oben gehen. Ich glaube aber, das wird nicht das Ende sein. Und deswegen finde ich es richtig, dass man frühzeitig und rational anfängt, darüber zu sprechen, welche Auswirkungen kann dieser Krieg auf uns haben. Und wie können wir darauf reagieren? Und ich glaube, die Tatsache, dass möglicherweise die Heizungen um 2 Grad runtergedreht werden müssen im Winter, ist die allergeringste Auswirkung, die wir dann da zu schultern haben. Mhm.
Sie sagen 2 Grad in der Diskussion sind mehr. Das war tatsächlich auch so ein kleines Debattenthema diese Woche, dass der Geschäftsführer vom Städte- und Gemeindebund, Gerd Landsberg, gesagt hat, es muss unbedingt diese gesetzliche Regelung für Vermieter gekippt werden. Demnach muss man ja 20 bis 24 Grad halten. Genau. 2 Grad, wenn wir uns am unteren Limit tatsächlich existieren. Ja, er hat vorgeschlagen 18 Grad. Da sagen Sie, ja, muss man machen können. Kann man staatlich anordnen.
Wenn die Notlage gut begründbar ist, also das ist immer die Voraussetzung. Die Notlage muss wirklich da sein und sie muss den Menschen gut erklärt werden. Und dann finde ich, kann man das machen. Also 18 Grad sind ein bisschen ungemütlich, aber mit Wollsocken und einer Strickjacke kann man 18 Grad ertragen. Also man muss es ja immer in Relation sehen zu dem, worum es geht. Also es geht darum, Putin, ein Aggressor, der explizit sagt, er möchte Europa angreifen, er möchte den Westen angreifen und diesen Krieg auf ukrainischem Gebiet führt, den muss man stoppen. Und da mit Verlaub, also 18 Grad immer gerne.
Ja. Und wir sind mitten im Sommer. Es geht auch darum, die Versorgungssicherheit im Winter aufrechtzuerhalten. Und wir wissen nicht, was noch kommt, weil so schnell werden wir uns nicht komplett unabhängig machen vom russischen Gas. Oder
das
wie sehen
ist das
Sie
Problem.
Das?
Ja, natürlich, klar. Also wir werden noch lange Zeit abhängig sein von diesem Gas, weil es so schnell nicht substituiert werden kann. Also alles, was im Moment in der Überlegung ist, bedarf wird also technischer und wirtschaftlicher Vorbereitung, die läuft, soweit man das von außen beurteilen kann, sehr gut, aber braucht einfach ihre Zeit. Also bis wir ein Flüssiggasterminal haben, das dauert eben.
Sagt die Journalistin Brigitte Fährle. Studio 9 der Tag mit Brigitte Fährle. Und wenn wir über die AfD reden, dann fällt einem in dieser Woche natürlich auch nochmal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein, das Angela Merkel gerügt hat für ihre Parteinahme damals bei dieser umstrittenen Thüringen-Wahl und das die AfD natürlich gefeiert hat. Rechtlich eindeutig, aber ich finde, es zeigt auch nochmal, wie unglaublich schwierig es ist, umzugehen mit dieser Partei. Auch journalistisch, finde ich, wo man immer wieder aufpassen muss, was man ganz genau sagt, oder?
Ja, das stimmt. Man ist sehr schnell, also dann verfassungsrechtlich sozusagen angreifbar oder auch formaljuristisch. Also ich habe mich über dieses Urteil auch gewundert, also Ich kritisiere natürlich das Bundesverfassungsgericht nicht. Mir leuchtet es auch formal ein, wie sie entschieden haben. Aber so rein menschlich glaube ich, dass man an dieser Stelle diese Trennung macht zwischen der Bundeskanzlerin und der CDU-Vorsitzenden. Und als eine Person hätte sie sagen dürfen, als andere Person nicht. Das ist einfach, jemand hat es ja so kommentiert, lebensfremd. Und das sehe ich auch so.
Mhm. Die Partei, muss man auch sagen, hat in der Vergangenheit deutlich an Zustimmung verloren. Schlechte Bundestagswahl, schlechte Ergebnisse zuletzt bei den Landtagswahlen Schleswig-Holstein und NRW. Was viele auch dem Vorsitzenden Tino Chrupalla angekreidet haben, der sich aber beim jetzt laufenden AfD-Parteitag im sächsischen Riesa wieder zur Wahl gestellt hat und Alexander Moritz in Riesa auch tatsächlich wieder gewählt worden ist.
So ist das mit 53%. Das ist jetzt keine überwältigende Mehrheit, aber ungefähr genauso viel wie 2019, als er zum ersten Mal als Bundessprecher, wie die Bundesvorsitzende bei der AfD heißen, gewählt wurde. Das war vor einer Stunde. Jetzt gerade vor 10 Minuten ist auch seine zweite Sprecherin an seiner Seite gewählt worden. Alice Weidel wird es sein. Die war bisher Stellvertreterin. Jetzt ist sie eine der beiden Bundessprecherinnen. Sie hat 67% bekommen. Also ein deutlich besseres Ergebnis als Tino Chrupalla.
Das kann man ja schon erstaunlich finden. Frage an beide. Vielleicht, Alex, erst an dich. Schwindende Zustimmung, parteiinterne Kritik und trotzdem hält die Partei an ihm fest. Wie ist das zu erklären?
So, liebe Parteifreunde.
Naja, Tino Chrupalla wird vor allen Dingen von Mitgliedern des offiziell aufgelösten Flügel, also der rechten, rechtsextremen Strömung innerhalb der Partei gestützt. Die sind offensichtlich sehr stark hier unter den 550 Delegierten. Über die Hälfte knapp haben eben für Tino Chrupalla abgestimmt. Vielleicht auch so ein bisschen deswegen, weil er nicht die stärkste Figur ist. Also im Prinzip genau die Führungsschwäche, die ihm seine parteiinternen Kritiker auch lautstark vorwerfen, ist etwas, was es den Rechten bis Rechtsextremen innerhalb der Partei ermöglicht, ihn quasi als so eine Art, naja, Marionette ist vielleicht zu viel gesagt, aber Statthalter zu benutzen. Statthalter, dieses Wort hat gerade der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder im Deutschlandfunk verwendet, der eigentlich zu schwach ist, selber Initiativen zu entwickeln, aber sich eben gut steuern lässt von Leuten wie zum Beispiel Björn Höcke, der so eine Art graue Eminenz im Hintergrund ist und auch hier auf dem Parteitag ein bisschen die Fäden zieht.
Also meiner Beobachtung nach wird das Duo Chrupalla und Weidel nicht lange im Amt sein. Und die Tatsache, dass die jetzt überhaupt als Doppelspitze wiedergewählt wurden, heißt doch eigentlich nur, dass Höcke noch Zeit braucht, um sich so weit aufzubauen, um dann die Partei in Einzelspitze zu übernehmen. Oder ist das jetzt überinterpretiert?
So, können wir da im Saal bitte mal wieder den
Das ist eine mögliche These. Erstellen. Was Höcke auf jeden Fall geschafft hat auf diesem Parteitag ist, dass diese Einzelspitze möglich ist. Bisher musste es eine Doppelspitze sein. Gestern haben sie hier die Satzung der Partei geändert, dass eine Einzelspitze möglich ist. Das hatte Höcke vorgeschlagen und eine Zweidrittelmehrheit war auch dafür. Dieses Mal hat man noch eine Doppelspitze gewählt. Klar kann man das so interpretieren, dass er quasi das Feld bereitet. Die Frage ist dann aber auch, so gut Höcke vernetzt sein mag, ob er dann dieses Amt in der ersten Reihe übernehmen kann und dafür eine Mehrheit findet. Das würde ich jetzt noch überhaupt nicht absehen können. Und auch die Frage, ob er es wirklich möchte, weil er in seiner jetzigen Position ja eigentlich schon Einfluss hat, ja, mit diesen quasi Zwischenwürfen von der Seitenlinie. Deswegen ist die Frage, was er tatsächlich davon hätte, diesen Parteivorsitz, wenn er ihn dann bekommen würde, zu übernehmen.
Also ich hatte auch den Eindruck, er will die Partei zuerst noch sozusagen formal auch stärken. Es ging ja auch immer um dieses Amt eines Generalsekretärs, der einer Einzelspitze an die Seite gestellt werden sollte. Also mein Eindruck war, er macht im Hintergrund, wie Sie sagen, jetzt so eine ganz intensive Parteiumbaustruktur, um die Partei zu professionalisieren, um dann auch von einer Spitze aus mehr Einfluss auf die Partei zu haben.
Das ist möglich. Es wird hier noch interessant werden. Es gibt eine Kommission oder soll geben, eine Kommission zur Reform der Parteiinstitutionen. Also genau das, was Sie angesprochen haben. Auch die Einführung, Wiedereinführung eines Generalsekretärs. Und es wäre möglich, dass Björn Höcke in dieser Kommission eine leitende Funktion übernimmt, wenn er denn dorthin gewählt wird. Das ist eine Entscheidung, die hier auch noch getroffen wird.
Alexander Moritz, bis hierhin erstmal vielen Dank. Wird auch ein bisschen laut im Moment mit dem Hintergrund. Ja, die AfD, Frau Ferle, wird in jedem Fall ein Thema bleiben und das, was alle schon prophezeit haben, wird mit Höcke natürlich dann definitiv kommen, dass sie noch mehr nach rechts rückt, oder?
Also das ist ja Höckes erklärtes Ziel. Das hat er von Anfang an so gesagt. Er macht da überhaupt kein Geheimnis draus. Im Gegenteil, er spricht das ganz offen aus. Und bislang ist ja auch alles, was er wollte, on the long term, sagen, also langfristig, ist es ja auch alles eingetreten. Also die eher gemäßigten Kräfte aus der Partei sind gegangen oder wurden rausgedrängt, je nachdem. Und es bleibt ein immer stärker rechtsorientierter Kern übrig. Und alle, die so liberalere Positionen, bürgerlichere Positionen haben, die haben eigentlich nichts mehr zu sagen in der Partei.
Aber erstmal machen Tino Chrupalla und Alice Weidel weiter, obwohl man die auch nicht wirklich als liberal bezeichnen kann, wahrscheinlich.
Stimmt, ja.
Wir reden über WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der nun nach langem juristischen Tauziehen tatsächlich an die USA ausgeliefert werden könnte. Großbritannien hat es gestern angekündigt. Die britische Innenministerin Patel sagt, sie sei per Gesetz dazu verpflichtet. Sollte es dazu kommen, könnte Assange dauerhaft hinter Gittern verbringen. 175 Jahre Gefängnis, unvorstellbare Zahl, drohen ihm. 18 Verfahren stehen aus. Spionage, der große Vorwurf. Brigitte Ferle, die Journalistin, ist bei mir. Ihre allererste Reaktion, als Sie das gestern gehört haben?
Schrecklich.
Genau so war es bei mir.
Also fürchterliche Vorstellung, dass dieser Mann an die USA ausgeliefert werden soll. Gott sei Dank ist ja noch nicht das allerletzte Wort gesprochen. Und man muss natürlich hoffen und vor allen Dingen muss man appellieren an alle, die möglicherweise Einfluss haben, also bis in die höchsten Regierungskreise und auf europäischer Ebene, sich jetzt nochmal mit aller Energie dafür einzusetzen, dass Julian Assange nicht ausgeliefert wird.
Ich habe auch nochmal realisiert, dass man das so ein bisschen ausgeblendet hat, irgendwie diesen Mann so ein bisschen vergessen hat. Wir müssen noch mal sagen, 2010 hat er die Dokumente geleakt des US-Militärs, unter anderem Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt. Die Frage, die große, die dahinter steht, ist natürlich, wie weit darf man gehen, um Unrecht öffentlich anzukreiden?
So weit wie nötig, würde ich sagen. Und journalistisch betrachtet oder auch von der bürgerrechtlichen Situation her betrachtet, ist die Sache ja ganz eindeutig. Natürlich brauchen wir Menschen wie Julian Assange, der solche Verbrechen aufdeckt. Und wenn die USA jetzt sagt, dies sei Spionage und gleichzeitig die Russen jetzt angreift im Ukraine-Krieg und sagt, diese Kriegsverbrechen müssen aufgeklärt werden, dann ist da für mich eine gewisse Diskrepanz oder Zwiespältigkeit im Kopf zu sehen. Es gibt da überhaupt gar keinen Zweifel, dass Julian Assange für das, was er getan hat, nicht verurteilt werden darf. Wenn das tatsächlich passiert, dann ist der Journalismus in einer ganz wesentlichen Form, nämlich der investigative Journalismus, extrem gefährdet. Und wir brauchen diesen investigativen Journalismus. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aus meiner Sicht positive Entwicklung, dass Medien sich zusammentun und gemeinsam diese großen Datensätze auswerten, das ist alles großartig und sie decken ganz, ganz wichtige Dinge auf. Und deswegen, klar, Julian Assange muss freigelassen werden und es muss nochmal ein ganz, ganz heftiger Appell an Europa und an alle Regierungen, alle demokratischen Regierungen gerichtet werden, dass sie sich dafür einsetzen, dass das auch passiert.
Weil jetzt so oft das Wort Journalismus gefallen ist, seine Anhänger sehen in ihm tatsächlich den großen, mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat, über die sonst eben keiner berichtet hätte. Ist er wirklich Journalist und spielt das überhaupt eine Rolle? Oder welche spielt es?
Also es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Journalismus und Spionage. Also jemand, der aktiv gegen Geld versucht, Systeme zu hacken und irgendetwas herauszubringen, den würde ich nicht als Journalisten bezeichnen. Aber so ist es zumindest meines Wissens nach bei Assange nicht gewesen. Insofern ist er in meinen Augen Journalist, egal ob man ihn jetzt Journalist nennt oder nicht nennt. Aber er hat uneigennützig im Sinne der demokratischen Öffentlichkeit ein Kriegsverbrechen ans Licht gebracht. Und da ist mir das jetzt persönlich ganz egal, ob er Journalist ist oder nicht. Wichtig ist es natürlich, als Journalist hat man Quellenschutz und auf den bezieht er sich ja auch. Natürlich gibt er seine Quellen oder die Art und Weise, wie er an diese Daten gekommen ist, nicht preis.
Es gibt ganz viele Proteste von Journalisten, den Verbänden Reporter ohne Grenzen, Deutscher Journalistenverband. Die richten sich natürlich alle indirekt an die britische Regierung. Mhm. Die sagt, wir sind gesetzlich verpflichtet. Wie sehen Sie das denn, diese Haltung?
Also das ist jetzt wieder die Sache. Formaljuristisch sind sie natürlich verpflichtet. USA hat einen Auslieferungsantrag gestellt und deswegen muss das geprüft werden. Und wenn diese formalen Kriterien erfüllt sind, dann ist das richtig so. Aber ja, das ist jetzt immer schwierig. Also einer Regierung Ratschläge geben zu wollen, die sagt, wir halten uns an das Gesetz. Auch den Briten muss ja daran gelegen sein, dass so etwas wie Kriegsverbrechen weiterhin geahndet werden kann. Und dazu müssen sie ja zuerst mal ans Licht kommen. Und insofern gibt es eigentlich auch da, würde ich jetzt sagen, vielleicht eher moralisch-politisch, den Anspruch auch an die Briten gerichtet, dass sie da anders entscheiden.
Brigitte Fährle im Deutschlandfunk Kultur. Brigitte Fährle hat sich gerade richtig gefreut über dieses Klangkunstpaket, das bei uns Wurfsendung heißt.
Ja, ich liebe die Wurfsendungen. Also ich finde die einfach, es ist großartig, die Fantasie, die da drin steckt. Und ich frage mich immer, wie schaffen die Menschen das? Also ganz, ganz toll.
Polarisiert übrigens diese Wurfsendung.
Kann ich mir vorstellen, ja. Also mich absolut positiv.
Wir haben eingangs der Sendung schon drüber geredet, dass Sie ausgezeichnet worden sind vom Deutschen Journalistenbund für Ihr Lebenswerk, Journalistinnenbund für Ihr Lebenswerk. Mhm. Fangen wir mit dem Leben an. Dazu gehört auch, und darüber haben wir gerade schon gesprochen, dass Sie mal Dressurreiterin werden wollten. Sie haben mir aber jetzt schon gesagt, das ist bei mir wie der Kleinmädchentraum, ich wollte auch mal Sängerin werden. Mhm. Es war wirklich nur ein Kleinmädchentraum. Sie sind nie Dressur geritten.
Ich bin überhaupt nie geritten.
Also werden aber immer wieder darauf angesprochen.
Natürlich, das ist ja klar. Das Netz vergisst ja nichts. Ne? Und alles, was mal irgendwo gesagt wird, taucht in irgendeiner Form wieder auf. Also in der Tat, es war ein Kleinmädchentraum. Ich habe es, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, als ich gefragt wurde, was braucht man eigentlich, um so eine Führungsposition auszufüllen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann gesagt, naja, ich wollte ja mal Dressurreiterin werden und wollte damit sagen, dass es dabei ja auch um sowas wie Kontrolle, um Koordination, um Dinge zusammenbringen geht und auch um Disziplin natürlich. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man braucht, wenn man anderen gegenüber in der Pflicht ist beziehungsweise Verantwortung übernimmt.
Mhm. Als wir gestern hier im Kollegenkreis schon mal so ein bisschen über diesen Preis geredet haben und ich dann hörte die Begründung, also unter anderem für Ihr Lebenswerk, da war meine erste Reaktion, wow, Lebenswerk, so groß, hatte sofort Ihr Alter im Kopf. Und ehrlich gesagt, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich musste sofort an tote SchriftstellerInnen denken. Also irgendwie klingt es so endgültig.
Also ich habe mich auch kurz erschrocken. Also das heißt ja die Hedwig-Dohm-Urkunde für das Lebenswerk. Ne? So, dann habe ich mich kurz über das Lebenswerk erschrocken und dann habe ich über Hedwig Dohm nachgedacht und dachte eigentlich wunderbar. Also, dass man mir einen Preis verleiht, in dem die Förderung von Frauen gewürdigt wird, darüber habe ich mich dann wirklich sehr, sehr gefreut. Und das Lebenswerk, okay, ich bin auch mit meinem Berufsleben schon sehr weit fortgeschritten. Den allergrößten Teil habe ich hinter mir. Insofern, so what, habe ich mir gedacht, dann ist es eben das Lebenswerk.
Wir haben auch drüber geredet, dass das Lebenswerk ja auch immer so eine Frage der Perspektive ist, ne? Was auch für einen selbst, was man wirklich als Lebenswerk bezeichnet. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre lange Karriere, was war denn für Sie so das Wichtigste?
Oh weia, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so sagen, weil also meine ganze berufliche Entwicklung, die hatte nicht einen Plan. Also ich habe nicht vor 30 Jahren gesagt, ich möchte irgendwann Chefredakteurin sein, sondern ich wollte einfach eine gute Journalistin sein und dort arbeiten, wo es geht und wo ich meine Fähigkeiten gut einbringen kann. Und ich habe dann irgendwann mal verstanden, dass ich eine gute Journalistin bin, aber auch eine sehr gute Managerin bin. Und dann bin ich sozusagen auf diesen Weg der Führungsposition gekommen. Und das Wichtigste, wenn ich jetzt so überlege, war, oder das Schwierigste oder Intensivste, so kann ich es vielleicht besser beantworten, das war natürlich die Zeit in der Berliner Zeitung, als diese ganz großen Sparrunden gedreht wurden. Also die Zeit so zwischen 2005 und 2015, als die Verleger alle in Panik waren und dachten, ihre Renditen gehen ganz in den Keller und als überall der Spardruck in die Redaktionen kam und ich eigentlich fast halbjährlich immer mit neuen Forderungen an Einsparung konfrontiert war. Und also das so zu managen, sage ich jetzt mal, dass die Redaktion noch das Gefühl hat, sie wird auch wertgeschätzt, weil und ihre Arbeit wird gewürdigt. Das war ganz, ganz schwer und also ich glaube, es ist mir zumindest ein bisschen gelungen.
Förderung des Nachwuchses ist Ihnen wichtig, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Förderung von Frauen, ne?
Ja, klar. Also
ist nicht so selbstverständlich, finde ich, in unserem Job. Ich habe ja auch schon ein paar Jahre hinter uns. Da ist viel Rivalität auch. Das ist jetzt in den letzten Jahren erst, finde ich, so ein bisschen mehr aufgekommen, positiver geworden.
Ja, also die Situation heute in den Redaktionen und die Förderung von Frauen ist ja vollkommen anders als vor 20 Jahren.
Absolut.
Also als ich zuerst mal in Führungspositionen gekommen bin. Also damals war es wirklich noch ganz und gar ungewöhnlich. Und so eine Frage wie zum Beispiel, ob man Jobsharing machen kann oder ein Sabbatical bekommt oder was ja auch für Frauen manchmal wichtig ist, die konnte man überhaupt gar nicht stellen. Also da konnten Frauen eigentlich nur was werden, wenn sie so getan haben, als wären sie keine Frauen. Und also das aufzubrechen und eben Frauen zu ermutigen, dass sie auch Leitungsjobs annehmen, dass sie sich schwierigen Aufgaben widmen, das war schon immer für mich eine ganz zentrale Sache. Und ich war da aber nicht immer erfolgreich. Also ich habe auch zahllose jetzt übertrieben, aber ich habe viele Gespräche geführt mit Frauen, die gesagt haben, nee, will ich nicht und ist mir zu stressig und ich will abends pünktlich nach Hause und diese so Macht, ich möchte eigentlich gar keine Macht haben. Ne? Und das war für mich immer das Schrecklichste, wenn Frauen gesagt haben, ich will keine Macht haben oder das indirekt ausgedrückt haben.
Mhm, gibt es immer noch viel, reden wir auch hier viel drüber im Kolleginnenkreis.
Kann gut sein, ja. Mhm. Also es ist auch nicht so einfach. Also man muss auch sagen, Macht macht einsam. Also je mehr man sozusagen in der Hierarchie nach oben kommt, desto mehr ist man auf sich gestellt in den Entscheidungen, die man trifft. Und man hat nur noch wenige Ratgeberinnen an der Seite. Ich hatte nun das Glück, mit meiner damaligen Stellvertreterin Jutta Kramm eben auch eine Frau an meiner Seite zu haben. Und das war natürlich ganz toll, weil mit zwei Frauen, da ist man eigentlich unschlagbar gut.
Die Journalistin Brigitte Ferle im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und die Stunde ist auch schon wieder zu Ende.
Viel zu schnell wieder.
Und wir haben ja jetzt schon so viel privat geredet. Lebenswerk war das letzte Stichwort. Da müssen wir uns jetzt sagen, was gibt es dem noch hinzuzufügen? Unbedingt, außer ein paar Sendungen mit uns natürlich.
Also journalistisch immer gerne weitere Sendungen mit Deutschlandradio und dem Deutschlandfunk. Privat saniere ich gerade ein altes Bauernhaus und beschäftige mich mit Lehmputz und Zimmererarbeiten und Dachdeckung und Denkmalschutz und so. Und das ist ein ganz neues Feld und wunderbar und beglückend und ich lerne ganz viel.
Und da hat man auch eine Perspektive arbeitstechnisch.
Stimmt.
Ich danke für den Besuch im Studio.
Danke.